Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen sexualisierter Gewalt. Daumen raus, Tür auf, einsteigen und losfahren. In den 1980er und frühen 90er Jahren gehört Trampen für viele zum Alltag. Smartphones, Carsharing-Apps und E-Roller liegen damals noch in weiter Ferne und gerade in der ländlichen Gegend ist der Autostopp oft die letzte Möglichkeit, nachts noch von A nach B zu kommen. Das Vertrauen fährt mit, manchmal aber auch die Angst. Sabine ist ein Kind ihrer Zeit. Weil ihr Auto seit 2 Wochen defekt ist, ist sie in diesen Tagen mit dem Bus unterwegs. Oder als Anhalterin. Die 30-Jährige ist alleinerziehend. Sie macht gerade eine Umschulung zur Krankenpflegerin. Den Start ins Wochenende will Sabine an diesem Freitag tanzend feiern. In der Disco. Bevor es losgeht, wirft sie noch einen Blick ins Zimmer ihres 11-Jährigen. Sie verabschiedet sich mit einem "Ich bin dann mal weg" von Robert. Der Kontakt zu Roberts leiblichen Vater ist schon vor Jahren abgebrochen. Aber Sabines Ex-Freund wohnt im selben Haus. Er ist so etwas wie eine Vaterfigur für den Jungen und hat ein Auge auf ihn. Die 30-Jährige verlässt ihr Wohnhaus im nordrhein-westfälischen Heinsberg gegen 22 Uhr und macht sich auf den Weg ins Inside, eine Diskothek in einer Nachbargemeinde. Der Kalender schreibt den 15. Juni 1990, eine milde Sommernacht. Sabine kostet die kleine Auszeit in vollen Zügen aus. Sie gehört in dieser Nacht zu den letzten Gästen und verlässt die Disco erst, als diese kurz nach 3 Uhr morgens schließt. Sabine ist allein unterwegs und muss notgedrungen nach Hause trampen. Als ein schwarzer Mercedes neben ihr hält, ist sie froh, eine Mitfahrgelegenheit gefunden zu haben. Die junge Mutter ahnt nicht, dass im Seitenfach des Fahrzeuges schon verschiedene Utensilien bereitliegen. Handschellen, ein Strick und schwarze, zu Knebeln zusammengeknotete Nylonstrümpfe. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Robert bemerkt erst am nächsten Morgen, dass seine Mutter nicht nach Hause gekommen ist. Sein erster kindlicher Impuls, nach ihr suchen. Der 11-Jährige schwingt sich aufs Fahrrad und fährt die nähere Nachbarschaft ab. Erfolglos. Er fährt schließlich zum Haus zurück und schlägt Alarm bei seinem Stiefvater. Dieser meldet Sabine noch am selben Abend bei der Polizei als vermisst. Aber Robert wartet in den nächsten Tagen vergebens auf die Rückkehr seiner Mutter. 3 Monate nach ihrem Verschwinden findet die Polizei Sabines Kleidung in einem Waldstück bei Aachen. An der Fundstelle können die Beamten außerdem ein Stofftaschentuch sichern, in das der Großbuchstabe E eingestickt wurde. Und Nylonstrümpfe, die der Täter offenbar zum Mundknebel umfunktioniert hatte. Dass Sabine noch lebt, scheint angesichts des Funds unwahrscheinlich. Bis ihre Leiche gefunden wird, sollte es aber noch 9 weitere Monate dauern. Erst im Juni 1991 meldet ein Förster einen Skelettfund in einem Waldgebiet bei Aachen. Die Identität der skelettierten Leiche kann später anhand von Zahnabdrücken bestimmt werden. Es ist Sabine. Was für die Kriminalpolizei einen ersten Ermittlungserfolg darstellt, bedeutet für Sabines Sohn Robert das Ende seiner Kindheit. Der leibliche Vater, ein US-Soldat, der früher in der Nähe stationiert war, ist nicht auffindbar. Die Mutter tot. Robert wächst bei seinen Großeltern auf, aber es fehlt ihm an einem elterlichen Bezugspunkt. Die Schulzeit wird zum Spießrutenlauf. Das Verbrechen an der eigenen Mutter für die anderen zur Sensation. Die Mitschüler hänseln Robert, andere wollen ihn ausfragen. Seine Pubertät ist überschattet von der Traurigkeit der Großeltern. Roberts Großmutter hat es besonders hart getroffen. Den Mord an der eigenen Tochter kann sie kaum verkraften. Sabines Fall gliedert sich in Reihe von anderen, ungeklärten Morden an Mädchen und Jungfrauen aus der Umgebung ein, die in den Jahren zuvor geschehen sind. Im Zeitraum von 1983 bis 1987 verschwinden noch 4 weitere Anhalterinnen im Kreis Aachen und werden später tot aufgefunden. Wir drehen die Zeit zurück. 7 Jahre vor dem Mord an Sabine trifft es eine 19-Jährige. An einem späten Sommerabend im Juli 1983 will Marion G. nach einem Besuch bei ihrem Freund nach Hause trampen. Aber dort kommt sie nie an. Marions Spur verliert sich an einer Bushaltestelle. 3 Tage später macht ein Mann in einem Waldgebiet eine grausige Entdeckung. Er will seine Notdurft im Gebüsch verrichten, als er in 4 bis 5 Metern Entfernung den leblosen Körper einer jungen Frau entdeckt. Die Tote liegt auf dem Bauch, ihr Kopf ist leicht nach rechts gewendet. Beide Arme wurden auf den Rücken gedreht. Die Hände liegen dicht beieinander oberhalb des Gesäßes. Sie ist bekleidet mit einem Blouson, darunter trägt sie ein Shirt und ein BH, der über beide Brüste nach oben gezogen wurde. Ihr Slip ist bis zu den Knien heruntergezogen. Die Obduktion wird später ergeben, es ist Marion G. Sie wurde erdrosselt. Ihre Handgelenke weisen Fesselspuren auf. Der Täter hat offenbar versucht, sie mit Handschellen oder einem anderen Fesselungswerkzeug zu fixieren. Die 19-Jährige muss sich trotzdem nach Kräften gegen einen Vergewaltigungsversuch gewehrt haben. Ihr Körper weist Abwehrverletzungen auf. An Marions Schuhen werden außerdem Autoglassplitter gefunden. Sie muss so heftig um sich getreten haben, dass dabei eine Scheibe des Täterfahrzeugs zu Bruch ging. Ihr Intimbereich bleibt unverletzt. Aber an einem Abstrich werden einzelne Samenfäden gefunden. Nur 1,5 Jahre später verschwindet eine 15-Jährige aus der Gegend. Am 24. Februar 1984 kehrt Andrea nach einem Disco-Besuch nicht nach Hause zurück. Sie steckt damals mitten in der Pubertät, trägt eine Punkerfrisur. Irgendwann zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr verabschiedet sie sich von ihren Freunden. Andrea tritt früh den Heimweg an, weil sie abends noch für eine bevorstehende Englischprüfung lernen will. Draußen sucht sie nach einer Mitfahrgelegenheit. 2 Zeugen sehen sie noch trampend an der Landstraße, dann verliert sich die Spur der Schülerin. Einen Tag später entdeckt ein Landwirt, der mit einem Schlepper unterwegs ist, Andreas Leiche auf einem Feldweg. Die 15-Jährige wurde nicht entkleidet. Eine sexuell motivierte Tat können die Ermittler trotzdem nicht ausschließen. Auch an Andreas' Händen finden sich Fesselspuren. Auch sie wurde erdrosselt. 6 Monate später verschwindet wieder eine junge Frau aus der Region nach einem Disco-Besuch. Angelika ist damals 17 und am Abend des 31. August 1984 zusammen mit einer Freundin in der Rockfabrik. Um Mitternacht verlässt Angelika die Diskothek, ohne ihre Freundin. Einen Tag später entdeckt ein Ehepaar beim Brombeerensammeln ihre sterblichen Überreste in einem Waldstück. Angelika ist nur noch mit ihrem BH und Socken bekleidet. Von der übrigen Kleidung fehlt jede Spur. An ihrem Körper befinden sich Spermaspuren. Die Obduktion ergibt, dass Angelika, wie die beiden anderen Anhalterinnen auch, an den Handgelenken gefesselt und gedrosselt wurde. Im April 1985 wird Angelikas Fall in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf Hinweise zu den vermissten Kleidungsstücken. Nach der Sendung meldet sich zwar ein Anrufer, der Angelikas rosafarbenen Anorak in einer Altkleidersammlung gefunden hat, Täter-DNA kann auf der Jacke allerdings nicht gesichert werden. Im Oktober 1987 dann der nächste Mord. Marion L. will abends zu ihrem Freund fahren. Weil sie nicht genügend Geld für den Bus hat, beschließt sie zu trampen. Gegen 22.15 Uhr wird die 18-Jährige zum letzten Mal an einer Bushaltestelle in Aachen gesehen. Erst im Januar des Folgejahres entdecken 2 Zeugen ihren unbekleideten Leichnam zufällig, als sie in einem Wald nach Geschosshülsen aus dem Zweiten Weltkrieg suchen. Der Zustand der Leiche ist schlecht. Bei der Obduktion werden Fäulnisveränderungen und Tierfraßspuren festgestellt. Trotzdem lässt der Befund darauf schließen, dass auch gegen Marion L.'s Hals mit stumpfer Gewalt eingewirkt wurde. Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob es sich um verschiedene Täter handelt oder ob ein Serienmörder in der Region sein Unwesen treibt. Für einen Serientäter spricht der gemeinsame Modus operandi, der sich zwischen den Fällen abzeichnet. Alle Opfer waren junge Anhalterinnen. Die Taten haben sich in zeitlicher und örtlicher Nähe ereignet. Die Opfer wurden gefesselt und stranguliert. Die mutmaßliche Mordserie sorgt damals in der Boulevardpresse für Schlagzeilen als die Disco- oder Anhalterinnenmorde. Obwohl die Morde öffentlich für Furore sorgen, tappen die Ermittelnden bei der Suche nach dem oder den Tatverantwortlichen lange Zeit im Dunkeln. Anders als heute steckt die DNA-Analyse damals noch in den Kinderschuhen. Die Forensiker benötigen große Mengen Blut oder Sperma, um DNA aus dem Material zu extrahieren. Erst Mitte der 1980er Jahre macht die Forschung einen Sprung nach vorn. Mithilfe eines neuen Verfahrens namens Polymerase-Kettenreaktion reichen schon kleinste Zellspuren, um den genetischen Fingerabdruck eines Menschen zu bestimmen. Das Verfahren etabliert sich im Laufe der Jahre mehr und mehr als rechtsmedizinische Wunderwaffe. Seit 1998 werden DNA-Profile von straffällig gewordenen Personen auch in einer zentralen Computerdatenbank des Bundeskriminalamts gespeichert. Gleiches gilt für DNA-Material, das an einem Tatort gesichert wurde. Die Aachener Kripo will sich den wissenschaftlichen Fortschritt bei der Klärung der Anhalterinnenmorde zunutze machen. Anfang der 2000er Jahre gehen die Ermittler deshalb noch einmal auf Spurensuche in der Asservatenkammer. Sie hoffen, mit Hilfe des Verfahrens vielleicht doch noch die Täter-DNA bestimmen zu können und werden fündig. Auf einem Objektträger befinden sich noch gesicherte Spermareste, die am Körper von Angelika, dem dritten Opfer, gefunden wurden. Das Spurenmaterial wurde bei vorangegangenen Tests weitestgehend verbraucht. Die Rechtsmediziner versuchen dennoch, aus den spärlichen Überresten DNA zu extrahieren und haben Erfolg. Sie können das genetische Profil des Unbekannten erstellen. Das DNA-Profil des mutmaßlichen Mörders wird in die Analysedatenbank des BKA eingespeist und mit den anderen gespeicherten Profilen des Datensatzes verglichen. Die Hoffnung der Ermittelnden? Vielleicht ist der Mann in der Vergangenheit schon mal straffällig geworden und hat eine DNA-Probe abgegeben. Aber der Abgleich bringt keinen Treffer. Die Kriminalisten setzen schließlich auf eine aufwendige Maßnahme, die nicht unumstritten ist. Ein Massengentest soll Klarheit bringen. Um den Personenkreis derer einzugrenzen, die getestet werden sollen, nehmen sie sich die Akten von damals nochmals akribisch vor. Zeugen, Nachbarn, Disco-Besucher, entfernte Bekannte. Alle Namen, die vor Jahrzehnten im Zusammenhang mit den Taten in den Akten vermerkt wurden, sind potenzielle Verdächtige. 350 Männer zählen letztendlich zum Kreis der möglichen Täter. Im Sommer 2007 wird der Massentest richterlich genehmigt. Aber noch bevor das Massenscreening anläuft, passiert das Unglaubliche. Anfang August 2007 wird ein 51-Jähriger beim Versuch, Altmetall von einem Schrottplatz zu stehlen, ertappt. Der Mann wird vorläufig festgenommen und gibt bei der Polizei eine Speichelprobe ab. Routinemäßig wird sein DNA-Profil in der Analysedatei des BKA eingespeist und mit den anderen Profilen abgeglichen. Diesmal bringt der Abgleich einen Treffer. Die DNA stimmt mit der Spermaspur überein, die im Fall der getöteten Angelika aus dem Jahr 1984 gesichert wurde. Der Altmetalldieb ist einem Anschein nach auch ein Mörder. Das Amtsgericht Bochum erlässt am 7. August 2007 einen Haftbefehl gegen Egidius Schiffer. Er steht in dringendem Tatverdacht, Angelika vor 13 Jahren vergewaltigt und getötet zu haben. Die Kripo entschließt sich dazu, Schiffer nicht sofort mit dem Tatvorwurf zu konfrontieren und festzunehmen. Er könnte auch für die anderen vier Anhalterinnenmorde verantwortlich sein. Deshalb wollen sie erstmal verdeckt gegen Schiffer ermitteln und ihn observieren. Sie wollen sich ein erstes Bild des möglichen Serientäters machen. Dann, am 16. August 2007, schlagen sie zu. Beamte in Zivilkleidung nehmen Schiffer in der Nähe seines Einfamilienhauses bei Viersen am Niederrhein fest. Bei der anschließenden Hausuntersuchung finden sie Indizien, die Schiffer auch mit den anderen Morden in Verbindung bringen. Darunter auch ein weißes Stofftaschentuch mit einem aufgestickten E. Ein Taschentuch derselben Machart wurde 1990 bei der Kleidung der ermordeten Sabine sichergestellt. Außerdem beschlagnahmen die Beamten eine alte Rechnung, die Schiffer feinsäuberlich in einem Ordner abgeheftet hatte. Im Juli 1983 hatte der 51-Jährige eine Werkstatt aufgesucht, um seine gesprungene Autoscheibe reparieren zu lassen. Nur einen Tag, nachdem Marion G. ermordet wurde. Wir erinnern uns, an ihren Schuhen wurden damals Autoglassplitter gefunden. Wer ist der Mann, der zwischen 1983 und 1990 mutmaßlich fünf jungen Frauen auf grausame Weise das Leben nahm? Egidius Schiffer lebt Zeit seines Lebens in der näheren Umgebung von Aachen. Er ist gelernter Altenpfleger, war zeitweise aber auch als Versicherungsmitarbeiter tätig. Schiffer war zuletzt arbeitslos, aber seit Anfang des Monats hilft er als Freiwilliger im örtlichen Altenheim aus. Ein großgewachsener, kräftiger Mann mit Bierbauch und ergrautem Vollbart, der von Freunden auch Egi genannt wird. Als Fußball- und Tennisspieler war er früher tief verwurzelt im Vereinsleben. Die Nachbarn fallen vom Glauben ab, als sie von der Polizei befragt werden. Schiffer verdient sich durch den Handel mit Altmetall etwas dazu, das er vor der Garage seines Hauses lagerte. Die Nachbarn empfanden das als störend. Abgesehen davon hatten sie aber nie Schwierigkeiten mit dem freundlichen Mann von nebenan, der von allen als ruhig und zurückhaltend wahrgenommen wurde. Er vermittelt nach außen hin das Bild eines, Zitat, liebevollen Ehemannes. Schiffer lebt aktuell in dritter Ehe. Dass sich hinter der Fassade des Biedermanns ein Mörder, womöglich ein Serienmörder, verbergen soll, schockiert die Menschen in der beschaulichen Reihenhaussiedlung. Der 51-Jährige wird nach der Festnahme in U-Haft überstellt und mehrfach polizeilich befragt. Er gesteht schließlich die ihm zur Last gelegten Taten und nennt Details zum Tatablauf. Auch seine langjährige Ehefrau wird im Zuge der bevorstehenden Verhandlung gesprächig. Sie enthüllt pikante Details aus ihrem Privatleben, die in Teilen bereits nach der Hausdurchsuchung Einzug in die Ermittlungsakten fanden. Denn das Paar hatte sich im eigenen Zuhause einen Folterkeller eingerichtet. Schiffers Frau gibt mehrere Interviews, unter anderem für die Bild-Zeitung, wo sie von wöchentlichen Sadomaso-Sessions erzählt. Demnach wurde Schiffer auf eigenen Wunsch bis zur Ohnmacht von ihr malträtiert. Ein Bildausschnitt zeigt sie mit schwarzer Augenmaske und Latexhandschuhen vor einer blutrot gestrichenen Wand. Eine schwere Metallkette hängt von der Decke. Im Hintergrund hängen verschiedene Sextoys an einem Wandbord. Während sie sich selbst als Domina inszeniert, weist sie Schiffer als den Unterwürfigen aus. Sie glaubt an die Unschuld ihres Mannes. Die beiden hätten einen sogenannten Sklavenvertrag abgeschlossen. Ihr Mann sei ihr gegenüber zur Wahrheit verpflichtet. Außerdem sei er wegen seiner devoten Veranlagung überhaupt nicht fähig, anderen weh zu tun. Im Falle einer Verurteilung droht Egidius Schiffer lebenslange Haft. Prozessauftakt vor dem Aachener Landgericht ist am 16. April 2008. In dem holzgetäfelten Saal nehmen nicht nur die Rechtsorgane Platz, auch die Angehörigen der Opfer sind anwesend. Sie haben vor Jahrzehnten eine geliebte Enkelin, Tochter, Schwester oder Mutter verloren. Einige von ihnen treten als Nebenkläger auf, darunter Robert, der Sohn des fünften Opfers. Als seine Mutter Sabine aus dem Leben gerissen wurde, war Robert erst 11. Heute ist er 29 und will dem mutmaßlichen Mörder seiner Mutter ins Gesicht schauen. Der 1,90 Meter große, bullige Schiffer hüllt sich vor Gericht in Schweigen. Wie ein Stein der Gleichgültigkeit sitzt er neben seinem Strafverteidiger, macht nicht mal Angaben zu seiner Person. Sein rundliches, bärtiges Gesicht wirkt ungerührt. An der rechten Hand trägt er noch seinen Trauring. In den nächsten Verhandlungstagen wird die bürgerliche Fassade des hilfsbereiten Vereinsmenschen weiter bröckeln. 87 Zeugen sind geladen. Die Ermittlungsakten prall gefüllt. Zum Prozessbeginn verliest der vorsitzende Richter eine Erklärung, die Schiffer im Vorfeld der Hauptverhandlung schriftlich abgegeben hatte. Darin widerruft er das Geständnis, das er nach seiner Festnahme abgegeben hatte. Schiffer behauptet, dass ihm während der polizeilichen Befragung vorgegeben wurde, was er sagen soll. Man hätte ihm das Geständnis buchstäblich in den Mund gelegt. Sein vermeintliches Falschgeständnis begründet er außerdem mit masochistischen Neigungen. Der Gedanke an die Untersuchungshaft und der Vernehmungsdruck hätten ihn sexuell erregt. Angeblich seien ihm während der Befragung durch die Beamten auch Schläge angedroht worden. Schiffers Strafverteidiger hält seine Mandanten für unschuldig und will einen Freispruch erwirken. Er versucht, das Bild eines Menschen nachzuzeichnen, dessen sexuelle Neigungen es ihm unmöglich machen, Lust am Vergewaltigen und Dominieren anderer zu empfinden. Denn ein Masochist zieht seine Befriedigung daraus, dass andere ihn demütigen und ihm selbst Schmerzen zugefügt werden. Sein Mandant fühlt sich in der Rolle des Untergebenen wohl, nicht aber in der des dominanten Parts. Folglich könne er kein Täter sein, so die krude Theorie des Verteidigers. Während die Verteidigungsstrategie darauf abzielt, den Mann auf der Anklagebank als unschuldiges Behördenopfer auszuweisen, nennt die Staatsanwaltschaft das Ganze eine Schmierenkomödie und versucht, den Gegenbeweis zu erbringen. Für die Hinterbliebenen wird der Prozess zur Zerreißprobe. Anhand von Schiffers ersten Geständnis und den Ermittlungsergebnissen rekonstruiert die Staatsanwaltschaft die Taten. Die Details zu hören tut weh. Die Hinterbliebenen hören von dem Ford Cabrio und dem schwarzen Mercedes, die der Mann auf der Anklagebank damals gefahren hat. Sie hören von Handschellen, Stricken und Nylonstrumpfhosen, die griffbereit im Wagen lagen und zum Fixieren und Drosseln ihrer Liebsten benutzt wurden. Sie hören von versuchten und vollendeten Vergewaltigungen und den entlegenen Orten, an denen die Leichen ihrer Liebsten achtlos abgelegt wurden. Unter den zahlreichen Zeugen, die gehört werden, sind auch Schiffers ehemalige Lebenspartnerinnen und seine aktuelle Ehefrau. Als diese im Zeugenstand von den sexuellen Vorlieben des gelernten Altenpflegers erzählen, geht ein fassungsloses Raunen durch die Zuschauerbänke. Die Ehe mit seiner ersten Frau zerbrach, weil Schiffer wiederholt gewalttätig wurde. Die mittlerweile 49-Jährige beschreibt ihn als Mann mit zwei Gesichtern. Seine aggressive Seite habe er direkt nach der Hochzeit gezeigt. Er soll sie damals regelmäßig zu sadomasochistischen Praktiken gezwungen haben, bei denen auch Knebel zum Einsatz kam. Die Ehe sei brutal gewesen. Sie habe Schiffer schließlich in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen. Seine zweite Frau sagt auf eigenen Wunsch unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Sie war von 1982 bis 1995 mit Schiffer zusammen. Also in dem Zeitraum, in dem er die Morde beging. Von den Taten ihres damaligen Mannes will sie nichts mitbekommen haben. Laut ihrer eigenen Aussage hat sie sich aus Liebe auf die sadomasochistischen Praktiken ihres Mannes eingelassen. Schiffers dritte Ehefrau ist zum Zeitpunkt der Verhandlung schon seit 10 Jahren mit ihm liiert. Während sie sich in der Verhandlung bedeckt hält, hatte sie sich der Presse gegenüber freimütig über die devote Veranlagung ihres Ehemannes geäußert. Ein klarer Widerspruch zu der Gewaltbereitschaft, von der Schiffers erste Frau im Zeugenstand berichtet hatte. Schiffer selbst bricht sein Schweigen erst am 9. Verhandlungstag und reagiert auf die Tatvorwürfe. Er beharrt auf seiner Unschuld und versucht, die Beweiskraft der gefundenen Spuren und Indizien in Abrede zu stellen. Die Spermaspuren von ihm, die an der Leiche der 17-jährigen Angelika gefunden wurden, erklärt er vor Gericht mit freiwilligem Sex. Zitat: Zufälle passieren, ich hatte einvernehmlichen Sex mit der Dame. Er sei nun mal ein Frauentyp gewesen und hätte in den 80ern mit vielen Anhalterinnen geschlafen. Eine Aussage, die einer der Nebenkläger mit einem lauten Zwischenruf quittiert. Was sie da fantasieren, ist der pubertäre Wunschtraum eines Möchtegern Landstraßen-Casanovas. Aber Schiffer lässt sich nicht beirren und hält an seiner Verteidigungsstrategie fest. Das Stofftaschentuch mit dem eingestickten E, das sowohl bei Sabines Kleidung als auch in seinem Haushalt gefunden wurde, sei nur ein Zufall. Die Autoglassplitter, die an Marions Schuhen gesichert wurden und die Reparaturrechnung seiner Autowerkstatt, kommentiert er gänzlich ungerührt. Wenn ich der Täter wäre, hätte ich die doch weggeworfen. Der Schaden an seiner Scheibe rührt angeblich von einem Steinschlag her. Der Direktor des Instituts für forensische Psychiatrie an der Charité Berlin wird als Sachverständiger einbestellt. Schiffer hätte im Zuge der Verhandlungen eigentlich ausführlich begutachtet werden sollen, war aber nur bedingt kooperativ. Anhand von Zeugenaussagen, den Ermittlungserkenntnissen der Polizei und Schiffers eigener Einlassung in der Hauptverhandlung kann der Gutachter dennoch ein psychologisches Profil des Angeklagten erstellen, das bei der Strafzumessung berücksichtigt wird. Laut Gutachten ist Schiffer voll schuldfähig. Es liegen keine Hinweise auf eine krankhafte seelische Störung oder Bewusstseinsstörung vor. Die Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit des Angeklagten war demnach zu keiner Zeit beeinträchtigt. Auch nicht durch dessen sadomasochistischen Neigungen. In anderen Worten, Schiffer war bei klarem Verstand, als er vergewaltigt und getötet hat. Das Morden selbst ging mit keinem sexuellen Impuls einher. Der Gutachter vermutet vielmehr, dass Schiffer die jungen Frauen in Verdeckungsabsicht getötet hat, um die vorangegangenen, vollendeten und versuchten sexuellen Übergriffe zu verschleiern. So hat es auch Schiffer selbst in seinem Geständnis angegeben, das er später aber widerrief. Schiffer verübte seine Taten, als sein erster und zweiter Ehe war. Warum er aber nach der Heirat seiner dritten Frau nicht mehr getötet hat, kann nicht mehr abschließend geklärt werden. Am 19. August 2008 ergeht vor dem Landgericht Aachen das Urteil gegen Egidius Schiffer. Das Gericht hat keine Zweifel an seiner Täterschaft und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. In der Urteilsbegründung heißt es dazu, dass der mittlerweile 52-Jährige bei den Taten besonders brutal und menschenverachtend vorgegangen ist. Schiffer wird wegen Mordes in 5 Fällen, 2 davon in Tateinheit mit Vergewaltigung, schuldig gesprochen. Das Urteil lautet auf lebenslang. Schiffer wird für mindestens 15 Jahre in Haft bleiben. Die Verteidigungsstrategie weist der vorsitzende Richter als unseriös und entgegen der menschlichen Würde aus. Schiffers Verteidiger wird trotzdem gegen das Urteil vorgehen. Er hält es für falsch. Aber der Bundesgerichtshof weist seinen Revisionsantrag im Juni 2009 als unbegründet zurück. Abstoßend und ekelerregend. So bewerten die Nebenkläger Schiffers Auftritt vor Gericht. Die Abgebrühtheit, mit der der Mehrfachmörder den Hinterbliebenen seiner Opfer begegnete, hallt auch nach dem Prozess nach. Reue, Fehlanzeige. Robert, der Sohn des fünften Opfers Sabine, hatte im Zuge der Hauptverhandlung ein Interview für das Nachrichtenmagazin Spiegel Online gegeben und eine Frage aufgeworfen. Ich will endlich wissen, wie der Mann tickt. Wie kann man 5 Frauen töten und nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen einfach weiterleben? Eine konkrete Antwort blieb Schiffer ihm schuldig. Aber die Tatsache, dass die freundliche Fassade des Biedermanns Stück für Stück abgetragen wurde und das düstere Doppelleben dahinter sichtbar wurde, ist womöglich Antwort genug. Trotz des traumatischen frühen Verlusts findet Robert seinen Weg im Leben. Er gründet eine eigene Familie, wird zweifacher Vater. Der Gedanke daran, dass Schiffer in ein paar Jahren wieder entlassen wird und sich in der Region niederlässt, jagt ihm einen Schauer über den Rücken. Nachdem Schiffers Mordserie 1990 endete, ging das Gericht nämlich von einer Stabilisierung aus und hatte keine anschließende Sicherheitsverwahrung angeordnet. Aber zu einer Entlassung wird es nicht mehr kommen. 10 Jahre nachdem das Urteil gegen Schiffer erging, macht das Wachpersonal der JVA Bochum eine verstörende Entdeckung. Am Morgen des 22. Juli 2018 finden sie den mittlerweile 62-Jährigen tot in seiner Einzelzelle vor. In expliziter Pose. Schiffer hatte das Kabel seiner Nachttischlampe entfernt und zweckentfremdet. Er hatte das eine Ende des Kabels um seinen nackten Körper gebunden, das andere Ende ist über eine Steckdose mit dem Stromnetz verbunden. Schiffers lebloser Körper steht noch unter Strom, als das Gefängnispersonal ihn entdeckt. Die Vermutung? Er wollte sich mit Hilfe leichter Stromschläge sexuell stimulieren, dabei muss etwas schiefgelaufen sein. Die Obduktion ergibt später, dass ein Herzstillstand todesursächlich war. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht. Schiffer galt nicht als suizidal. Alles deutet auf einen Unfall hin. Ein Unfall, der an bitterer Ironie grenzt. Das letzte Opfer seiner bizarren Leidenschaften wurde er offenbar selbst. Das war Steig nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steig nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
In der Nacht zum Karfreitag 2009 wird eine Familie brutal ausgelöscht. Nur der Sohn überlebt. Doch was zunächst wie ein unbegreifliches Verbrechen wirkt, entwickelt sich zu einer verstörenden Enthüllung über Doppelleben, dunkle Geheimnisse und Abgründe in einer scheinbar perfekten Welt. Der Vierfachmord von Eislingen ist ein 6-teiliger True-Crime-Podcast, der den Fall rekonstruiert, tiefgründige Analysen bietet und Licht in eines der aufsehenerregendsten Verbrechen Deutschlands bringt. Hört rein, der Vierfachmord von Eislingen, exklusiv bei Podimo.